Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Wir schauen weiter auf Themen, die uns an diesem Tag, in diesen Tagen beschäftigen. Und da haben viele in den letzten Stunden und Tagen nach New York geschaut, an die Universität, die Columbia University dort, die eben das erlebt hat, was verschiedenste Bildungseinrichtungen, gerade auch in den USA, aber auch anderswo, auch zum Teil hier in Berlin an der FU erlebt haben, nämlich Besetzung, Solidaritätsbesetzung mit der palästinensischen Sache in den USA. In New York hat dort jetzt die Polizei dann in der Nacht zum Dienstag die Besetzung aufgelöst und die Demonstrierenden dort entsprechend herausgeholt. Dabei gab es auch massive Bilder, die auf jeden Fall eindrucksvoll sind, von eingeschlagenen Fensterscheiben und dergleichen mehr. Letztendlich von einem New York Police Department, die die amerikanische Flagge wieder gehisst hatten, dort wo die palästinensische hing. Heike Specht, es gibt viele, die mit großer Verwunderung, auch Verärgerung auf das geschaut haben, was da vorgeht. Und ich habe das jetzt mal so neutral formuliert, weil worüber man sich ärgert, das ist ja dann die Frage. Worüber ärgern Sie sich oder was beobachten Sie dort?
Also ich beobachte es jetzt tatsächlich schon länger, seit dem Oktober, eigentlich seit dem 7. Oktober, wo das ja schon so nach und nach anfing. Das ist jetzt eskaliert in den letzten Wochen. Natürlich auch aufgrund der massiven Kriegsvorgänge in Gaza. Aber ich bin schon sehr ernüchtert und verärgert über die grenzenlose Ahnungslosigkeit zum Teil von diesen Studentinnen und Studenten.
Woran machen Sie die fest, die Ahnungslosigkeit?
Also man sieht ja immer wieder auch Interviews, es gibt Wortmeldungen von diesen Studentinnen und Studenten, zum Teil einfach die völlige Geschichtslosigkeit. Also woher kommt das, einfach nur Slogans rauszuhauen? Ich meine, auch das kennen wir ja, wenn wir in die Geschichte schauen, irgendwie Mao-Verehrung in den 60ern und so weiter. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen das Vorrecht der Jugend, sich quasi ungefiltert auf die Seite von Diktatoren zu stellen. Mir fällt einfach nur auf, dass es offenbar bei Ivy League-Studenten, und ich weiß nicht, was die studieren im Einzelnen, aber es ist eine derartige Ahnungslosigkeit, was die Geschichte betrifft, woher dieser Konflikt kommt, woher der Staat Israel kommt. Und welche Menschen im Staat Israel wie zusammenleben. Also diese totale Einbettung in diesen Colonial Studies Diskurs, der eben so tut, als wären die Israelis alle weiße Europäer, die da quasi den Eingeborenen die das Land wegnehmen. Das ist von so einer Ahnungslosigkeit, dass es mich wirklich verblüfft, muss ich sagen. Und die gesamte Ironie, die dabei mitschwingt, nämlich, dass ich da irgendwelche Kevins und Jennifers habe, deren Vorfahren tatsächlich Land im großen Stil weggenommen haben, unter Umständen, je nachdem, wann die kamen, das wird ja gar nicht thematisiert. Das ist ja eigentlich, ja,
ich meine,
das ist schon ironisch zum Teil.
Ja, möglicherweise würden Sie da sogar auf kritische Studierende treffen, die das auch mitkritisieren im Sinne dieser Kolonialisierungskritik und Postcolonial Perspektive, die da angelegt wird. Ich verstehe Ihren Groll an dieser Stelle oder Ihr Unverständnis, kann das sehr gut nachvollziehen, aber habe mich auch bemüht, wiederum zu verstehen, wo es herkommt, warum es so groß werden kann. Und es ist wahrscheinlich einfach dieser Gerechtigkeitsnerv, der getroffen wird, oder vielmehr das Bild, das ja einfach schnell zur Mobilisierung führt. Man sieht, wer in der konkreten Situation der Schwächere ist und wer der Stärkere ist und erwartet vom Stärkeren das verantwortungsvolle Handeln. Also in dem Fall ganz konkret Israel und in dem Fall ganz konkret natürlich auch die amerikanische Regierung, den amerikanischen Präsidenten, den man eben zu nah an der israelischen Regierungsseite vermutet.
Klar, das ist überhaupt keine Frage für mich. Also, dass man natürlich das Vorgehen Israels in Gaza scharf kritisieren darf, das steht völlig außer Frage. Was mich einfach irritiert, und da sind wir ein bisschen bei dem Thema von gerade eben, dass man den 7. Oktober ausblendet dabei. Und dass man ausblendet, auf wessen Seite man sich dann stellt. Und ich finde, es spricht ja gar nichts dagegen, sich auf die palästinensische Seite zu stellen. Aber dass man dann auch darüber nachdenken muss, und das meinte ich mit Ahnungslosigkeit, mit wem arbeitet man denn dann zusammen? Wer ist das denn? Und dass einfach keine klare Aussage kommt zu Hamas und zu den Gräueltaten und zu der Ideologie, die dort und ja auch die armen Palästinenserinnen und Palästinenser, die im Gazastreifen leben seit Jahrzehnten und einfach nicht in demokratischen, nicht in gleichberechtigten, nicht in freien Verhältnissen, das muss ich doch dann bitte mit auf den Tisch legen.
Ja, absolut. Weil Sie gerade diesen historischen Vergleich aufgemacht haben oder auch schon angedeutet haben mit 68. Ich meine, wenn man auf die 68er-Bewegung in vielen Ländern, auch gerade in Deutschland zurückschaut, Sie haben es ja gesagt, da stand man tendenziell auch in vielen Fragen eigentlich relativ klar aus heutiger Perspektive auf der falschen Seite der Geschichte. Und nichtsdestotrotz war es ein wichtiger Impuls, der von dieser Generation, von diesem Ungestüm, von diesem letztendlich auch Undifferenzierten ausging. Also insofern frage ich mich manchmal, ist das vielleicht dann auch der Kern eines Jugendlichen, eines intellektuell studentischen jugendlichen Engagements, dass man so grobschlächtig rangeht und sagt, wir treffen jetzt die Entscheidung, das ist richtig, das ist falsch, auch wenn es sich eigentlich als falsch herausstellt.
Ja, das mag sein, es ist sicher ein Teil davon. Aber was ich schon im Unterschied natürlich zu den Auseinandersetzungen in den späten 68ern feststelle, ist, dass es hier ja auch wirklich um reale Menschen geht vor Ort. Also man wendet sich ja auch gegen jüdische und israelische Kommilitoninnen und Kommilitonen und Professorinnen und Professoren. Mhm. Also das hat ja reale Auswirkungen. Das ist nicht, dass ich da mit einem Mao-Plakat stehe, sondern da schreie ich Leute an und sage, Israel has to disappear. Ja, wo sollen sie denn hin? Was bedeutet das denn? Ja. Also, dass das ein Bedrohungsszenario auch ist für Jüdinnen und Juden in den Vereinigten Staaten, die am Campus sind, das ist, finde ich, dann schon nochmal eine neue Dimension und für mich eine Verrohung des Diskurses auch wieder.
Man könnte ja zumindest mal eine Eingangsvoraussetzung für die Teilnahme an Protesten festlegen. Es gab eine interessante Umfrage schon vor einiger Zeit zu diesem Slogan From the River to the Sea, also vom sagen Fluss bis zum Meer muss Palästina frei sein. Ja, eine Aussage, die hier auch in Deutschland dazu führt, dass man dann von der Polizei beispielsweise aus Demonstrationen auch rausgeholt wird, weil sie eben das Existenzrecht Israels aberkennt. Es gab in den USA eine Umfrage unter Studierenden, mal zu benennen, welcher Fluss das denn sei und welches Meer das da. Und das Ergebnis war erschreckend, also natürlich. Ganz große Unkenntnis. Vielleicht könnte man das als Grundvoraussetzung erstmal voranschicken. Bevor du hier in die Demo gehst, musst du uns erstmal auf der Landkarte zeigen, worüber wir überhaupt sprechen. Ja. Eine ganz andere Assoziation, aber sie passt auch letztendlich zur Nachrichtenlage dieser Tage und auch noch ein bisschen Abbitte zu leisten. Es gab natürlich auch politische Proteste der 68er, die sehr legitim waren. Ich musste an Paul Auster denken. Der nämlich als junger Student an dieser Columbia University damals studiert hat und einer derjenigen war, die relativ grob von der Polizei weggetragen wurden, an den Haaren gezogen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe in der Darstellung, weil er nämlich gegen den Vietnamkrieg protestiert hat. Also das nur mal nochmal für die Geschichtsbücher. Es gab auch Proteste, die durchaus ihre Berechtigung hatten, jenseits von Mao.